Einen schönen guten Morgen. Da sind aber einige müde. Gestern ging es darum, dass wir aus der Trauer heraus Verantwortung übernehmen. Nehemia trauert über den Zustand Jerusalems und am Ende übernimmt er Verantwortung. Ja, er überlässt es nicht irgendwelchen anderen Dingen, sondern er geht einen Schritt. Und wir haben heute Morgen eine Nachricht gehört, die hoffentlich bei ganz vielen von uns Trauer, Traurigkeit hervorruft. Ja, wenn ein kleines Kind, das 9 Monate im Bauch seiner Mutter heranwächst und kurz vor der Geburt einfach stirbt, das ist etwas, was traurig ist, was Trauer hervorruft. Und ich möchte euch bitten, auffordern, dass wir als Osterjugendtag, die das gehört haben, aus dieser Traurigkeit heraus Verantwortung übernehmen für Karen und Jakob. Ich bin überzeugt davon, dass hier kreative Leute sitzen im Publikum, die bestimmt es hinkriegen, heute mal in die Stadt zu gehen und im Supermarkt irgendwie Material einzukaufen, wo man eine nette Karte oder sowas draus machen kann. Und dass wir als Osterjugendtag den beiden eine Karte schreiben, sagen, wir haben für euch gebetet, wir denken an euch, wir wünschen euch, dass Gott euch, dass ihr spürt, dass Gott euch trägt. Ja, ich würde mich freuen, wenn, ich will das jetzt nicht organisieren oder fragen, wer macht's. Lasst uns Verantwortung übernehmen. Ja, die von uns, die traurig sind darüber, lasst uns Verantwortung übernehmen und den beiden als Osterjugendtag Mut machen. Okay? Kriegen wir das hin? Gut. Tja, jetzt die Überleitung finden. Wer von euch ist schon mal in Urlaub gefahren? Sehr gut. Wer von euch ist schon mal in Urlaub gefahren, ohne vorher zu wissen, wo es hingeht? Okay, so ein paar Mutige. Aber in der Regel, also es war jetzt die Minderheit, in der Regel, wenn wir in Urlaub fahren, dann haben wir irgendwie so das Bild von unserem Urlaubsziel vor Augen. Und dann gehen wir ins Internet oder ins Reisebüro und überlegen uns, wir planen das, wie wir da hinkommen, was wir da machen wollen, dass das vielleicht nicht gerade das runtergekommenste Hotel ist oder so. Wer hat von euch schon mal ein Auto gekauft, ohne sich vorher über dieses Auto zu informieren? Okay, da wird gerade auf jemand anderen. Ja. Also ich glaube, niemand käme auf die Idee, einfach mal so die Straße lang zu gehen und zu sagen, ach, das Auto, das gefällt mir, das nehme ich jetzt einfach mal so mit, wenn ich es bezahlt habe. Und nächste Frage, wer von euch hat schon mal für den nächsten Tag eine To-Do-Liste erstellt, was so ansteht? Gibt ja den Spruch, To-Do-Listen abhaken macht mich glücklich. Okay, also wir merken schon, es gibt viele Dinge in unserem Leben, da können wir es uns gar nicht vorstellen, ohne Planung auszukommen. Wir planen teilweise die winzigsten Kleinigkeiten in unserem Alltag oder die größeren Sachen. Interessanterweise ist mein Eindruck manchmal, wenn es um geistliches Wachstum geht, wenn es um Gemeindeentwicklung, um den Aufbau von Jugendstunde geht, wenn es um mein persönliches geistliches Leben ist, dann überlassen wir ganz viele Sachen Zufällen, Gefühlen, irgendwelchen Launen, die auf uns zukommen. Ganz selten kommen wir da auf die Idee, wir könnten doch auch mal diesen geistlichen Bereich unseres Lebens, der ja unsere Identität ausmacht, auch mal so planvoll angehen. Das läuft halt irgendwie. Ob ich morgen stille Zeit mache oder nicht, ja, gucken wir mal. Läuft schon irgendwie. Wie ich mein Christsein im Alltag lebe, ja, auch das läuft schon irgendwie. Muss ich mal gucken, wenn ich morgen früh aufstehe, ob ich es mache oder nicht. Wen ich heirate, ja, läuft schon irgendwie. Mal gucken, wer da so langkommt. Ja. Wie ich meine Kinder später erziehe, läuft schon irgendwie. Die werden geboren und dann gucken wir mal, was kommt. Oder auch so Sachen, was wir in der Gemeinde tun oder wie Gemeinde wächst, ja, das läuft schon irgendwie. Andy Stanley, ein amerikanischer Prediger, hat gesagt, jeder Mensch kommt im Leben irgendwo an. Aber es gibt die einen Menschen, die kommen da an, wo sie hin wollten. Und es gibt die anderen Menschen, die werden sich eines Tages die Frage stellen, was hätte in meinem Leben sein können, wenn ich mal vorher drüber nachgedacht hätte. Und ich möchte dir heute Morgen zum Anfang die Frage stellen, was ist deine Vision, dein Bild davon, was in deinem Leben mit Jesus passieren soll? Was ist deine Vision davon, wo du in einem Jahr mit Jesus stehen möchtest? Was ist deine Vision davon, wie dein geistlicher Zustand in einem Jahr oder vielleicht auch nur in einer Woche aussehen soll? Hast du ein Bild davon? Hast du eine Idee davon? Nehemia hatte eine Idee davon und deshalb ging Nehemia schlauer an die Mauer. Ja. Und ich möchte euch einladen, auch heute Morgen wieder eure Bibeln aufzuschlagen oder eure Bibel-App zu starten in Nehemia Kapitel 2. Ich höre so wenig rascheln. Aber gut. Kapitel 2, Nehemia Kapitel 2, Vers 1. Und es geschah im Monat Nisan. Das ist jetzt, gestern waren wir im November, Dezember, der Nisan, das ist der März, April. Wir sehen, es ist eine gewisse Zeit vergangen. Es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sprach zu mir, warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich sehr. Aber ich sprach zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, wüst liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sprach zu mir, um was bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und ich sprach zum König, wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden. Und ich gab ihm eine Frist an. Und ich sprach zum König, wenn es der König für gut hält, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und einen Brief an Asaf, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore der Burg, die zum Haus gehört, mit Balken zu versehen und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich ziehen werde. Und der König gab es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stroms und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdroß es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich in der Nacht auf, ich und wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und kein Tier war bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich zog in der Nacht durchs Taltor hinaus, auf die Drachenquelle zu und zum Misttor, und ich besichtigte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen, und seine Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich, und es war kein Platz zum Durchkommen für das Tier, das unter mir war. Und ich zog in der Nacht das Tal hinauf und besichtigte die Mauer. Und ich kam wieder durchs Taltor herein und kehrte zurück. Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und den Übrigen, die das Werk taten, bis dahin nichts mitgeteilt.
Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Und ich teilte ihnen mit, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war. Und auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Nehemia geht schlauer an die Mauer. Und das Erste, was wir sehen in diesem Text, ist, dass er eine Vision, ein Bild mitgebracht hat, als er zum König kommt. Unser letzter Punkt gestern war die Verantwortung von Nehemia. Wir haben gesehen, während er trauert, während er betet, während er fastet und während er an Gottes Verheißung denkt, bleibt er nicht tatenlos. Vor seinem inneren Auge entwickelt sich ein Plan. Wir haben das daran gesehen, dass er am Ende seines Gebetes darum betet, dass Gott ihm Gelingen schenkt. Also er ist bereit, dass Gott ihn gebraucht. Und irgendwas entwickelt sich da. Wir sehen daran, dass Gebet nicht immer nur heißt, die Hände in den Schoß zu legen. Wir beten und dann warten wir und schauen, was Gott tut und wir bleiben völlig tatenlos dabei. Wir sehen an dem Text von gestern, dass Nehemia um Gelingen betet und an dem, was heute, wo wir heute raus sehen, was entsteht, dass Nehemia nicht ins Blaue hinein betet. Er betet nicht einfach nur darum, Herr, schenk irgendwie eine Gelegenheit und lass uns mal gucken, was passiert, sondern er bereitet sich auch schon darauf vor, was passiert denn, was mache ich denn, wenn Gott meine Bitte um Gelegenheit erhört? Unser Problem ist, glaube ich, ganz oft, dass wir beten, dass Gott Gelegenheiten schenkt. Herr, öffne irgendwie eine Tür. Aber dass wir dann die Hände in den Schoß legen und uns nicht überlegen, was mache ich denn, wenn Gott die Tür öffnet? Gehe ich dann wirklich durch? Oder wenn sich die Gelegenheit ergibt, welchen Plan habe ich mir denn bereitgelegt, um dann die Gelegenheit auch zu ergreifen? Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du betest jahrelang für deine Traumfrau oder für deinen Traummann. Und dann verpasst du die Gelegenheit, als sie vor dir steht oder als er vor dir steht, weil du dir nie Gedanken darüber gemacht hast, welche Kriterien habe ich denn eigentlich so für eine Traumfrau oder einen Traummann? Und dann gibt Gott die Gelegenheit, sie steht vor dir, aber du kriegst es überhaupt nicht mit, weil du vergessen hast, auch deinen Verstand zu benutzen. Anderes Beispiel, so aus unserem Alltag heraus, wir beten oft, Herr, lass mich ein Zeugnis sein. Und dann ist plötzlich eine Gelegenheit da, jemand stellt dir eine Frage über deinen Glauben und du denkst, ja, auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Gebet heißt nicht nur, dass wir die Hände in den Schoß legen, sondern dass wir auch uns dabei die Frage stellen, wie kann ich mich auf den Moment vorbereiten, wenn Gott diese Gelegenheit gibt in mein Leben. Ich glaube, manchmal machen wir das auch aus so einer Angst heraus. Das könnte falsch sein, wenn wir zu viel planen. Wir wollen ja unter Gottes Leitung stehen. Wir wollen uns ganz ihm anvertrauen. Ich stelle mir dann immer wieder die Frage, warum hat Gott uns denn unseren Verstand gegeben? Damit wir ins Blaue hinein beten und unseren Verstand ausschalten, das wäre irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Nehemia betet um Gelingen und in diesem Zeitraum, wo er darauf wartet, dass Gott Gelingen schenkt, entwickelt er einen Plan. Und wir tun gut daran, uns das als Beispiel mit in unser Leben hineinzunehmen. Während wir beten, wenn wir so eine Sache haben, die über einen längeren Zeitraum geht, auch weiter zu denken, was passiert, wenn Gott die Gelegenheit gibt. Es gab nur noch ein Problem bei Nehemia. Für seinen Plan. Ja, und das Problem war der König. Denn es war bei den Persern so, man sieht das zum Beispiel, wenn man ins Buch Esther schaut, das spielt auch bei den Persern. Wenn man vom König stand, da durfte man nicht einfach sagen, lieber König, ich hätte da mal einen Antrag. Ja, man musste, also vielleicht kennt der ein oder andere Esther, ja, die steht unter Todesgefahr, als sie den Mut aufbringt, einfach unangemeldet beim König zu erscheinen und ihm eine Frage zu stellen. Es war bei Todesstrafe verboten, vorm König ungefragt den Mund zu öffnen. Ja, und jetzt sitzt Nehemia da, er betet um Gelegenheit, er hat einen Plan. Das Einzige, was noch fehlt, ist irgendeine Möglichkeit, dass der König ihm erlaubt zu sprechen. Das ist das, wo Gott ins Spiel kommt. Gott räumt das Problem aus dem Weg, damit Nehemia seinen Plan vorstellen kann. Denn das ist die Grenze, an der wir stehen. Nehemia war nicht allmächtig. Er konnte beten und er konnte planen, aber er konnte nicht selber das Problem aus dem Weg räumen, weil er nicht allmächtig ist. Und das überlässt er Gott. Das ist sein Gebet. Schenk Gelingen, räum das Problem aus dem Weg. Ja, und wir sind nicht allmächtig. Und ganz oft sind wir nicht mal kräftig in unserem Leben. Denn wir wissen, dass wir in uns selbst kraftloser sind, als wir jemals geahnt haben. Ja, stell dir die kraftloseste Situation in deinem Leben vor und sei dir gewiss, aus deiner eigenen Kraft heraus gibt es Dinge, die noch kraftloser sind. Wir sind nicht allmächtig, wir können die Dinge nicht in Bewegung bringen, aber wir können Gott unsere Pläne hinlegen, unsere Ideen, unsere Gedanken, die uns beschäftigen, hinlegen und dann wissen, wenn er die Gelegenheit schafft, dann sind wir in Christus kraftvoller, als wir jemals hoffen können. Da haben wir wieder was Ähnliches wie gestern. Gestern haben wir gesehen, in uns selbst sind wir sündiger, als wir je geahnt haben, aber in Christus geliebter, als wir jemals hoffen können. Und für das Pläne-Schmieden gilt das Gleiche. Wir sind in uns selbst kraftloser, als wir je geahnt haben. Aber wenn wir unsere Pläne vor Jesus hinlegen und er die Gelegenheit schenkt, dann sind wir in Christus kraftvoller, als wir jemals hoffen können. Wenn du eine Vision für dein Leben unter Gottes Herrschaft hast, dann bete heftig. Bestürme seinen Thron und bitte ihn, dass er Gelegenheit schenkt. Aber den Zeitraum des Wartens, den benutz auch, um kräftig zu planen. Bete heftig, plane kräftig, damit du an dem Tag, wo Gott Gelegenheit gibt, auch losgehen kannst und nicht denkst, ups, jetzt ist es ja soweit, was mache ich denn jetzt? Das ist der erste Punkt für heute Morgen und ich möchte euch einladen, 3-4 Minuten in den Bibeltext hineinzuschauen, in die nächsten Verse, die wir gelesen haben und mal zu überlegen, geht den Text mal durch und überleg, wo findest du Elemente von einer vorausschauenden Planung, von Organisation. Wo merkt man, dass Nehemia sich vorher schon Gedanken gemacht hat, die er jetzt vor dem König äußert? Ja, wir machen das so, wir nehmen uns erst 2 Minuten, wo jeder für sich alleine den Text mal durchgeht und überlegt. Ja, es ist egal, wie viel ihr schafft, macht einfach so weit, wie ihr kommt. Und nach den 2 Minuten steckt ihr mit eurem Nachbarn den Kopf zusammen und tauscht euch mal aus, was hat der andere gefunden. Okay, 2 Minuten, let's go. Okay, dann machen wir mal weiter. In der Schule käme jetzt die Präsentationsphase, wo ich dann die einzelnen Gruppen nach vorne rufe, aber das lassen wir heute mal sein, wir haben nicht so viel Zeit. Ging mir vor allem darum, dass ihr selber mal reinschaut und ein bisschen besser auch in den Text reinkommt und euch mal Gedanken macht, was steht da eigentlich so drin. Vielleicht könnt ihr dann auch ein paar Sachen noch besser nachvollziehen. Wir sehen bei Nehemia zunächst mal, dass er mit Weitblick gedacht hat in dieser Zeit, wo er betet. Wir sehen das daran, dass er sofort, als der König ihm diese Frage stellt, er geht nochmal kurz ins Gebet und dann das und das und das und das. Also der Mann, der hat, das ist ein beispielloser Visionär, dieser Nehemia. Deshalb liebe ich dieses Buch auch, weil das ganz viel von dem ist, was mir fehlt. Ein Visionär. Jemand, der, ich glaube, als Nehemia hier zum König gesprochen hat, was er haben möchte, hat er die Mauer von Jerusalem schon vor seinen Augen stehen sehen. Dieser Mann hatte Weitblick. Und wir wollen uns anschauen, welche einzelnen Schritte er hat, als er mit diesem Weitblick gedacht hat. Heute ist irgendwie, läuft das nicht so richtig hier, ne? Hat er eine Verbindung, Lukas? Ah, jetzt ist es da, okay. Also, Nehemia nennt dem König in Vers 5 am Ende ein konkretes und prüfbares Ziel. Er sagt ihm, lieber König, ich möchte nach Jerusalem gehen. Und er sagt ihm nicht, ja, ich will mal nach Jerusalem und gucken, wie es da aussieht und mal schauen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass ich mich einbringen kann. Nein, er sagt, lieber König, ich will nach Jerusalem und ich will die Mauer aufbauen. Das ist konkret. Er hat ein konkretes Bild vor Augen, was er in Angriff nehmen will. Und es ist prüfbar. Denn man kann ein Jahr später gucken, hat Nehemia die Mauer aufgebaut oder nicht? Ein konkretes und ein prüfbares Ziel. Und ich möchte das auf uns, auf unser geistliches Leben übertragen. Und die Frage stellen, wohin willst du geistlich kommen? Wie soll es aussehen mit deinem geistlichen Wachstum? Das ist so unser Beispiel, was uns heute mal durch die Predigt hindurch begleitet. Hast du ein Ziel? Und wenn ja, wie formulierst du dieses Ziel? Nehmen wir mal geistliches Leben. Du möchtest gerne mehr von Gott erkennen, möchtest mehr erfahren, wie Gott ist. Und du möchtest gerne an Charakterschwächen arbeiten. Jetzt kann ich das so ein bisschen allgemein formulieren und sagen, ich möchte gerne näher zu Gott kommen. Näher zu Gott kommen, das ist natürlich ein schönes Ziel, wenn man näher zu Gott kommen möchte, aber das ist ein sehr unkonkretes Ziel. Was bedeutet das denn, näher zu Gott zu kommen? Das ist ziemlich schwer greifbar. Und es ist auch ziemlich schwer prüfbar, denn an welchen Kriterien kann ich denn in einem Jahr oder in einem Monat festmachen, ob ich jetzt näher zu Gott gekommen bin oder immer noch da bin, wo ich am Anfang gewesen bin? Ja, das ist ein bisschen schwammig. Jetzt habe ich mal diese beiden Punkte genommen, geistliches Leben, Gotteserkenntnis. Wenn ich Gott mehr erkenne, ich glaube schon, dass mich das etwas näher zu Gott bringt. Wie könnte ich stattdessen formulieren? Ich möchte, das ist eine Zielwegbeschreibung, ich möchte regelmäßig intensiv beten und Eigenschaften Gottes erkennen. Das Gebet bringt mich näher zu Gott. Ich bin im Gespräch mit meinem Herrn. Ich lerne ihn dadurch besser kennen. Und ich möchte mich mit Eigenschaften Gottes beschäftigen, um ihn besser kennenzulernen, um mehr von ihm zu erfahren. Das ist ein Ziel, was ich in Angriff nehmen kann. Es ist konkret, da steckt etwas Konkretes drin, was ich erreichen möchte. Regelmäßiges, intensives Gebet, Eigenschaften Gottes erkennen. Und es ist prüfbar. Ich kann in einem Monat sagen, okay, habe im Mai regelmäßiger gebetet als im April. Und ich kenne jetzt 3 Eigenschaften Gottes mehr als noch im April. Es ist konkret. Und es ist prüfbar. Setz dir Ziele für dein geistliches Leben, die nicht beliebig sind, die irgendwie so ins Blaue hineingehen, wie ja, ich möchte zu Gottes Ehre leben. Ich möchte Gott kennenlernen. Ich möchte ein besserer Mensch werden. Oder, na, das sind alles so schwammige Sachen. Überleg dir Ziele, bei denen du wirklich was konkret vor Augen hast, was du in Angriff nehmen kannst und was du zu einem bestimmten Zeitpunkt prüfen kannst. Ein kluger Mann, man weiß leider nicht wer, hat gesagt, zielstrebig sein ist gut, solange man nicht zu viel strebt, ja, also zielstrebig, solange man nicht zu viel strebt, also so irgendwie in der Weltgeschichte rumstrebt und zu wenig zielt. Ja, ich kann meinen Bogen spannen und überlegen, ja, ich gucke mal, wo ich hinschieße. Das ist so durch die Welt streben. Oder ich kann mein Ziel wirklich ins Visier nehmen und den Pfeil loslassen. Und dann kommt er, wenn ich gut bin, dem Ziel etwas näher, als wenn ich einfach mal drauf losschieße. Das nächste ist, dass wir sehen, dass er dem König eine feste Zeit angibt in Vers 7. Ich gab ihm eine Frist an. Ja, wir müssen immer noch mal dran denken, Nehemia ist Hofbeamter beim König, ist einer seiner wichtigsten Leute. Und die wichtigsten Leute, die lässt man nicht auf Jahre hinweg mal gehen. Und deshalb sagt Nehemia ihm eine Zeit an, in der er dieses Werk mit der Mauer bewerkstelligen möchte. Und dann kommt er zurück an den Hof. Er gibt ihm eine feste Zeit an. Wir machen unser Ziel von eben noch ein bisschen konkreter. Ich möchte näher zu Gott kommen und deshalb möchte ich innerhalb der nächsten 6 Monate, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, das könnt ihr auf eure persönliche Situation anwenden, ich möchte innerhalb von 6 Monaten dahin kommen, täglich zu beten und meine Gebetszeit Stück für Stück zu erweitern. Du musst nicht morgen früh losgehen und direkt eine Stunde beten, um 4 Uhr morgens am besten noch, ja. Wir wollen ja ein bisschen realistisch bleiben. Stück für Stück möchte ich meine Gebetszeit erweitern. Möchte Stück für Stück daran arbeiten, dass sie regelmäßig wird. Vielleicht ist es am Anfang, ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Ich will da jetzt auch nicht zu tief stapeln, ja, oder dir irgendwie was unterstellen. Aber vielleicht ist es am Anfang, dass du sagst, ich möchte es zumindest einmal in der Woche schaffen, eine gute Gebetszeit zu haben. Und dann setzt du dir einen Zeitraum und sagst, in diesem Zeitraum möchte ich das erweitern. Von einmal die Woche auf 3-mal oder 4-mal, vielleicht sogar auch 7-mal oder 21-mal, weil du 3-mal am Tag sowas machst. Man weiß ja nicht. Ja? Aber schieß nicht ins Blaue hinein. Ich möchte das irgendwie in meiner Lebenszeit machen, sondern steck dir einen Zeitraum. Wenn du nämlich ein Zeitfenster hast, dann kannst du, wenn dieses Zeitfenster abgelaufen ist, gucken, ist das Ziel erreicht oder muss ich irgendwie die Stellschrauben neu einstellen? Vielleicht ist irgendwas falsch gelaufen, was mich daran gehindert hat, dieses Ziel zu erreichen. Und dann korrigierst du das Ziel, du korrigierst deine Mittel und gehst erneut los. Ja, und ihr merkt vielleicht langsam, wenn man zielstrebig ist und wenn man ein bisschen Planung in sein geistliches Leben hineinlässt, was sich da auch für Dinge entwickeln können. Das nächste, was wir sehen bei Nehemia, ist, dass er sich vom König Autorität und Mittel geben lässt. In Vers 7, ich sprach zum König, wenn es der König für gut hält, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen. Nehemia ist Jude. Und die Juden waren damals in den umliegenden Völkern nicht so gut gelitten. Waren nicht so das Everybody's Darling-Volk. Und ihm war klar, wenn er nach Jerusalem geht, vor allem wenn er nach Jerusalem geht mit dem Ziel, die Mauer wieder aufzubauen, dann werde ich auf Widerstand treffen. Dann wird es auf dem Weg Statthalter geben, die sagen, Moment, was führst du denn hier für einen Tross mit dir herum? Was hast du bitteschön vor? Ich glaube nicht, dass das im Interesse des persischen Königs liegt, die Stadt wieder aufzubauen, die sich früher so oft aufgelehnt hat. Und er bedenkt das vorher, dass da Widerstände kommen könnten. Und deshalb sagt er zum König, bitte gib mir einen Brief, der mir deine Autorität zuspricht, dass ich das machen darf. Und er lässt sich die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Vers 8. Und einen Brief an Asaph, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore zu bauen. Ihm ist klar, wenn ich nach Jerusalem komme, dann, ja, die Mauer, die wird nicht da aufploppen. Ja, ich brauche irgendwas, womit ich die Mauer bauen kann. Ja, ich weiß, da wird noch ein bisschen Schutt rumliegen, aber das wird nicht ausreichen. Und das ist ihm vorher klar. Deshalb sagt er, bitte, lieber König, gib mir die Möglichkeit, das Material zu bekommen, das ich für den Mauerbau brauche. Ja, und er bedenkt das vorher. Er geht nicht nach Jerusalem und guckt dann, wo er die Sachen herkriegt, sondern er macht das vorher. Er ist immer noch am persischen Königshof. Er hat noch keinen Fuß auf die Reise gesetzt. Wie kann das bei uns im Leben aussehen? Wenn du in deinem geistlichen Leben etwas erreichen möchtest, wenn du Fortschritte machen möchtest, dann sei dir bewusst, dass es Widerstände geben wird. Es wird so sein, dass der Teufel versuchen wird, dich an geistlichen Fortschritten zu hindern. Er will das nicht. Er möchte, dass wir Christen möglichst lau und schwach sind, dass wir möglichst nicht von Jesus erzählen, dass wir möglichst irgendwie genauso wie alle anderen Menschen auf der Welt durchs Leben trampeln. Er möchte nicht, dass du geistlich wächst. Deshalb wird er Widerstände in dein Leben hineinlegen. Deshalb überleg dir vorher, ja, wenn du ein geistliches Ziel, ein Wachstumsziel vor Augen hast, gibt es Bibelverse, die dieses Ziel bestätigen. Wir schauen uns mal was an, Römer 6 zum Beispiel, könnt ihr gerne mal aufschlagen, Römer 6, Vers 12. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Vielleicht bist du ein Junge und sagst, ich würde das schon irgendwie gerne in den Griff kriegen, so mein Umgang mit den Bildchen im Internet. Und dann findest du in Römer 6, Vers 12 eine Bestätigung dafür. Die Sünde soll nicht herrschen. Die Begierden, und es ist hier, ich meine so pornografische Bilder, sexuelle Begierde, eine Sache, womit viele Jungs und auch erwachsene Männer Probleme haben, das soll nicht herrschen. Und du möchtest das angehen, dann lern den Vers auswendig oder schreib ihn dir irgendwo groß hin, damit du in dem Moment, wo der Teufel versucht, dir was in den Weg zu legen, an die Bestätigung, an die Autorität Gottes denkst. Gott möchte das. Gott spricht mir das zu in meinem Leben, dass die Sünde nicht herrschen soll. Ja, damit du in solchen Momenten, wo du den Eindruck hast, der Teufel stellt sich dir entgegen, weißt, Gottes Autorität ist mit mir. 1. Thessalonicher 4, lesen wir nicht, nur für die, die es mitschreiben wollen, ist es da ein bisschen allgemeiner. 4, Vers 3, da heißt es, Gottes Wille ist eure Heiligung. Und dann wird das noch ein bisschen näher ausgeführt. Da ist auch einiges an Stoff drin, den wir uns aufschreiben können als Autorität in unserem Leben. Und bedenk auch vorher die Mittel, die du brauchst, um dein Vorhaben umzusetzen. Vielleicht hast du keine Ahnung, bleiben wir nochmal bei der Gotteserkenntnis von eben, vielleicht hast du keine Ahnung, was du in der Bibel jetzt lesen solltest, um mehr über Gott zu erfahren. Da gibt es zum Beispiel hilfreiche Bibelprogramme, ich habe so ein Bibelprogramm auf meinem Rechner, da sind 50 verschiedene Bibellesepläne zu ganz unterschiedlichen Themen. 7 Tage Anbetung, 7 Tage Gottes Heiligkeit. Ja, da sind dann Bibelstellen aufgeführt, die ich jeden Tag lesen kann, die genau zu diesem Thema sprechen. Überleg dir vorher, ja, wenn du so eine Sache hast, wie zum Beispiel, ich möchte Gott besser kennenlernen, was du lesen solltest, damit du nicht planlos in der Bibel liest, sondern auch was hast, womit du in deiner Bibellese auf dieses Ziel zusteuern kannst. Oder nehmen wir nochmal das von eben, dass du deine Gebetszeit erweitern möchtest oder überhaupt beten möchtest. Eine hilfreiche Sache ist es, sich ein Gebetsbuch anzulegen, ja, wo du jeden Tag aufschreibst, oder wo du deine Anliegen aufschreibst oder wo du dir jeden Tag aufschreibst, wofür du gebetet hast, ja, um kontinuierlich zu sehen, wie entwickelt sich das denn. Aber es ist gut, wenn wir vorher an solche Sachen denken, dass wir nicht in diese geistlichen Prozesse hineinstolpern, sondern eine Idee haben. Überleg dir eine passende Tageszeit. Ich war früher eher so ein Nachtmensch, so zwischen 10:30 und 4 Uhr nachts, das war so die effektivste Tageszeit für mich. Aber wenn du Kinder hast, die am nächsten Morgen aufstehen und wenn du eine Arbeitsstelle hast, an der du morgens um 7 Uhr erscheinen musst, dann ist es schwierig, bis 4 Uhr nachts zu arbeiten. Und dann ist es auch schwierig, um 4 Uhr nachts eine Stelle Zeit zu machen. Manche würden sagen 4 Uhr morgens. Also musste ich mir überlegen, wie strukturiere ich meinen Tagesablauf so um, wie finde ich eine passende Tageszeit, um sowas um solche Bibellesegeschichten oder Gebetszeiten in mein Leben zu integrieren. Vielleicht bist du ein Mensch, der sehr stark mit Terminkalendern arbeitet. Dann schreib dir deine stille Zeit in deinen Terminkalender mit der Erinnerungsfunktion. Ich bin immer fasziniert von so Menschen, wenn da was drinsteht, dann machen die das auch. Ich kann mir ziemlich viel in meinen Kalender reinschreiben. Ob ich es dann mache oder nicht, gucken wir mal. Aber wenn du so einer bist, der sagt, wenn da drin steht stille Zeit, dann habe ich das jetzt auch zu machen, weil der Kalender hat immer recht. Ja, wenn du so einer bist, dann schreib dir deine Bibellese in den Kalender rein. Wir haben so viel Hilfen im Alltag, aber mach das ja, mit Weitblick. Mach es vorher. Bevor du losgehst, mach diese Dinge. Bringt ihn nicht dazu, seine Pläne irgendwie zu begraben oder weniger strategisch zu sein. Das bringt ihn auch nicht dazu, mit halber Kraft zu arbeiten. Ja, wir schauen mal, wir fangen mal an, wir gucken mal den ersten Stein und dann schauen wir, ob das weitergeht. Ja. Er macht mit voller Kraft weiter, ist sich aber bewusst, es hängt davon ab, dass Gott Gelingen schenkt. Martin Luther hat gesagt, bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Aber arbeite so, als ob alles Beten nichts nützt. Das ist immer so die Waage, in der wir uns befinden. Wir können planen und wir haben unseren Verstand, den wollen wir einsetzen. Und wir gehen los, wir machen uns Gedanken, haben einen Weitblick. So, als wenn Gebet nichts nützen würde. Und das alles, für das alles brauchen wir aber ein Gebet in dem Bewusstsein, das, was wir tun können als Menschen, das ist eigentlich nichts. Wir brauchen nichts mehr als Gottes Gelingen. Bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Der Heilige Geist möchte in deinem Leben Dinge verändern. Und dennoch ist es so, dass du die Fernbedienung in der Hand hältst, ob du das zulässt oder nicht, ob du das behinderst oder nicht, ob du in so einen Prozess einsteigst oder nicht. Du triffst die Entscheidung. Der Heilige Geist macht ganz viel von der Arbeit. Der Heilige Geist kann dir als Beispiel Hunger nach der Bibel geben. Aber ob du sie aufschlägst und wirklich liest, das ist deine Entscheidung. Das ist auch diese Waage. Wir haben auf der einen Seite Gott, der alles tut und ohne den wir nichts tun können. Und auf der anderen Seite stehen wir, die dennoch die Dinge in der Hand halten und losgehen müssen, Entscheidungen treffen müssen. Bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Ich möchte dich auch heute Vormittag herausfordern. Es ist gut, wenn wir solche Ideen für unser Leben schriftlich festhalten. Ich habe mal ein Seminar gemacht mit Amerikanern, also ich war Teilnehmer, und zwar von Amerikanern geleitet. Und Amerikaner neigen dazu, dich hinterher immer darauf festzunageln, du musst dir bitte jetzt was aufschreiben. Früher habe ich immer gedacht, ich kann mir das doch auch einfach in meinem Kopf so denken. Und Das war aber Pflicht in diesem Seminar. Ich musste das machen, sonst hätte ich nicht teilnehmen dürfen. Und ich habe da gemerkt, hey, das ist echt gut. Die nannten das Plan of Action. Und ich habe euch heute Morgen so einen Plan of Action für euer Leben mitgebracht. In DIN A5 Blatt. Und ich erkläre es euch erst und dann verteilen die Kriwitze das gleich. Mit vier Zeilen. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dieses Blatt ernst zu nehmen und heute Morgen zu überlegen, welches Bild für mein geistliches Leben, für meinen Zustand, für mein Leben mit Jesus in, sagen wir mal, einem Monat habe ich heute Morgen. Und dass du dir dann ein Ziel überlegst und hier reinschreibst, was dein Ziel ist. Hier ist eine Zeile, wo du die Zeit aufschreiben kannst. Ich habe jetzt gesagt, ein Monat. Vielleicht sagst du, ein Monat, da kann so viel passieren. Ich versuche es erstmal mit einer Woche. Völlig in Ordnung. Aber schreib dir eine Zeit auf in dieses Feld. Schreib auf, was ist die Basis, was ist in deinem Leben schon an guten Sachen vorhanden und was muss erst noch werden. Und schreib dir einen Menschen hier rein, dem du Rechenschaft darüber geben möchtest, was du dir vorgenommen hast. Jemand, wie ich das eben gesagt habe, dem du die Erlaubnis gibst, bei dir wieder nachzufragen. Ich habe zwei Spalten hier. Einmal das persönliche Leben für alle Jugendmitarbeiter, die hier sitzen oder alle Gemeindemitarbeiter. Es gibt auch noch eine Spalte fürs Gemeindeleben, für deine Aufgabe, die du hast in der Gemeinde. Ja, ich lade dich herzlich ein, auch da mal einen Blick drauf zu werfen. Ja, wer nur das Persönliche macht, das ist super. Und wer in der Gemeinde oder in der Jugend aktiv ist, könnt ihr gerne auch mitnutzen. Ja, vielleicht spricht gerade der Heilige Geist Gott zu uns und gibt dir diesen Plan. Dann sind wir an dem gleichen Punkt, den wir zum Schluss hatten. Vielleicht redet er gerade zu dir. Es ist deine Entscheidung, ob du das ausfüllst oder nicht. Ich wünsche es mir sehr, dass du diese Chance nutzt und dass du losgehst und heute Morgen mit diesem Plan of Action ein Ziel für dein geistliches Leben legst. Die Kriwitzer verteilen das jetzt und dann nehmen wir uns 5 Minuten, um dass ihr das ausfüllen könnt und dann werde ich am Ende nochmal beten. Warte nicht tatenlos, sondern geh tatkräftig los. Okay, ihr habt ja auch noch 2 Tage Zeit, falls jemand noch nicht ganz fertig geworden ist oder noch keinen Mut hatte. Mein Wunsch ist echt, dass ihr das Wochenende nicht ungenutzt verstreichen lasst und diesen kleinen Zettel nutzt als Hilfe für euer geistliches Leben. Es war heute Morgen vielleicht mehr so ein bisschen wie Zeitmanagement-Seminar oder sowas. Morgen gibt es wieder eine richtige Predigt und jetzt bete ich noch. Vater im Himmel, vielen Dank für einen Mann wie Nehemia, den du uns in deinem Wort zeigst. Ein Mann, der wirklich auf dem Herzen hatte, für dich zu arbeiten, für dich zu leben, für dich Dinge zu machen, die auch ungewöhnlich sind. Ein Mann, der aus seiner Wohlfühlzone herausgekommen ist und in eine Stadt in Schutt und Asche gegangen ist, um dort für dich zu arbeiten. Danke, dass wir Dinge von ihm lernen können, auch wie wir planen können, Hilfen für unser Leben, für unser geistliches Leben, wie wir Dinge in Angriff nehmen können, wie wir Prozesse beginnen können. Danke, dass wir bei Nehemia aber auch sehen, dass es letzten Endes nicht der Mensch ist, der entscheidet, ob es klappt oder nicht. Du bist derjenige, der das Gelingen schenkt. Und danke, dass wir wissen, dass du dich gerne zu uns stellst und dass du, wenn es in unserem Leben darum geht, dass dein Wille geschieht, dass du dich gerne zu uns stellst und Gelingen schenkst. Und wir bitten dich, dass wir immer mehr Punkte in unserem Leben ausmachen, wo wir wirklich den Wunsch haben, dass dein Wille geschieht. Danke, dass du uns aber auch einen Verstand gegeben hast, um ihn einzusetzen. Und dass wir bei so einem Mann wie Nehemia sehen können, wie das funktionieren kann. Wie man mit menschlichem Verstand planen kann und dennoch abhängig bleibt von dir. Und ich möchte dich heute Vormittag für alle Ideen, für alle Ziele bitten, die gerade in Tabellen eingetragen wurden. Bitte dich, dass du diese Ziele begleitest, dass du jedem, der so ein Ziel formuliert hat, zur Seite bist, ihm zeigst, ob das Ziel gut ist, dass du Bestätigung schenkst oder Korrektur, dass du Mittel an die Hand gibst, die wir brauchen, um solche Ziele zu erreichen. Und dass wir bei all dem, bei allen Zielen, die wir formuliert haben, dennoch abhängig bleiben von dir. Danke, dass du Pläne mit uns hast. Danke, dass du etwas mit uns vorhast. Bitte hilf uns, auf diesem Weg, den du mit uns vorhast, weiterzugehen. Amen. Ich möchte noch einmal kurz an meine Worte ganz am Anfang erinnern, an die Verantwortung. Ich fände es echt schön, wenn das mit der Karte klappen würde. Wir vielleicht alle nochmal drauf unterschreiben. Wie gesagt, ich möchte es nicht organisieren, aber ich würde mich freuen, wenn sich Leute bereit erklären und die Karte für Karen und Jakob in Angriff nehmen.